Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Armutszeugnis, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Andreas.
Hallo Sabine.
Ihr werdet euch sicherlich wundern, dass hier Andreas, unser Tonmeister, Hallo sagt. Wir haben hier heute eine Art Premiere, eine jetzt nicht unbedingt schöne Premiere, weil ich sitze hier alleine mit Andreas. Eva ist leider kurzfristig erkrankt und muss für diese Folge ausfallen. Das hatten wir übrigens noch nie. Wir haben jetzt bald 30 Folgen hier im Kasten und noch nie hat jemand von uns beiden, Eva und ich, da tatsächlich gefehlt. Aber Gesundheit geht vor und wir können das für diese Folge glücklicherweise auch ganz gut lösen, weil wir haben in jüngster Zeit ja ein bisschen mit den Formaten experimentiert. Ab und zu haben wir auch mal ein Studiogespräch, was Eva und ich geführt haben, ganz durchlaufen lassen und haben es nur anmoderiert oder hinterher nochmal drüber gesprochen. Und wie es der Zufall so will, hatten wir das für diese heutige Aufzeichnung auch vor. Wir hatten für heute ein Studiogespräch eingeplant, das werdet ihr jetzt auch gleich hören können. Und zwar war das ein Gespräch mit Tine Hauptner, was ich letzte Woche geführt habe. Tine Hauptner ist Juniorprofessorin für qualitative Methoden an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld. Tine forscht und lehrt zum Thema soziale Reproduktion. Keine Angst, das klären wir im Gespräch, was das genau ist. Sie forscht zu Care-Arbeit, zu Wohlfahrtsstaat, zu sozialer Ungleichheit. Wir haben uns aber auf ein ganz bestimmtes Thema, was sie seit einiger Zeit am Wickel hat, gesprochen und was längst fällig ist, mal behandelt zu werden, weil es nämlich sehr unterbelichtet ist, und zwar das Thema Armut auf dem Land. Wir haben also gesprochen über die soziale und ökonomische Situation von Menschen, die auf dem Dorf leben, in kleinen Gemeinden oder aber auch in kleineren Städten, und zwar in bestimmten, nämlich in jenen, die als abgehängt gelten. Das scheint nicht so ein sexy Thema zu sein und das ist ganz erstaunlich, weil insgesamt leben laut dem Thünen-Institut in Deutschland 57% der Bevölkerung in sogenannten ländlichen Räumen. Das Thünen-Institut ist eine Bundesforschungseinrichtung für Landwirtschaft. Und diese 57% der Bevölkerung, die auf dem Land leben, das macht insgesamt 91% der Fläche des Bundesgebiets aus. Es war mir auch in dieser Draste gar nicht klar, wie viele das dann doch sind. Es gibt natürlich noch andere Zahlen zum Verhältnis Anzahl EinwohnerInnen Stadt-Land. Dass es da unterschiedliche Zahlen gibt, liegt daran, was die jeweiligen Institute zugrunde legen, als was gehört zum ländlichen Raum. Also die Siedlungsdichte, ab wann, ab welcher Größe wird jetzt so eine Kleinstadt dazu gezählt und so weiter. Aber wir halten uns jetzt mal an die Zahlen vom Thünen-Institut und da kann man nur sagen, obwohl dann doch mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf dem Land lebt, gibt es in den Medien in der Regel, das ist zumindest meine Wahrnehmung, einen sehr starken Fokus auf das urbane Leben, auf die städtische Bevölkerung. Es gab im Jahr 2021 übrigens eine Prokla-Ausgabe. Prokla ist die Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, muss jetzt ein bisschen Werbung machen, weil ich da im Beirat bin. Und die hatte im Jahr 2021 eine Ausgabe mit dem Titel Vergessenes Land. Und das, finde ich, trifft es ganz gut, Vergessenes Land. Tine Hauptner hat aus einem ganz bestimmten Forschungsprojekt erzählt, in dem es ganz im Wesentlichen um das Gesicht der Armut auf dem Land geht. Also es geht da nicht so sehr um aggregierte Zahlen, aus denen man dann Schlüsse ziehen könnte, sondern es geht um, sie ist eben Professorin für qualitative Methoden, es geht um qualitative Forschung. Das heißt, sie hat Interviews geführt mit ihrem Team zusammen, mit Menschen vor Ort in den ausgewählten Kommunen, also von der Jobcenter-Mitarbeiterin bis hin zum Geschäftsführer einer Tafel. Und ich fand das sehr erhellend. In vielerlei Hinsicht waren da sehr überraschende Erkenntnisse dabei, vielsagend, will jetzt aber nichts vorwegnehmen. Und wir sind eingestiegen, oder ich bin eingestiegen, mit einer Frage an Tine Hauptner zum sogenannten Stadt-Land-Gegensatz, weil es ist ja durchaus so, dass das Land im Verhältnis zur Stadt immer noch den Ruf hat, sehr hartnäckigen Ruf, rückständig zu sein, während die Stadt demgegenüber irgendwie überlegen gilt als Kosmopolit und so weiter. Und ich bin eingestiegen mit der Frage an Tine, woher das eigentlich kommt, dieser Ruf. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein.
Ich habe neulich gesehen, dass die Berliner Geografin Ilse Helbrecht, die hat einen schönen Beitrag geschrieben, wo es um den ländlichen Raum und seine Besonderheiten auch aus einer geografischen Perspektive geht. Und die zeigt nochmal, mit welchen gängigen Vorurteilen auch der ländliche Raum befrachtet ist. Ja, also wenn wir an den ländlichen Raum denken, dann jetzt auch in der Soziologie durchaus auch verbreitet, dann haben wir so Vorstellungen von einer weniger ausdifferenzierten Gesellschaft, also weniger arbeitsteilig. Die Sozialstruktur, also das heißt, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, zum Beispiel in verschiedenen Gruppen, auch Ungleichheiten, ist alles überschaubarer, so immer, ne, die Annahme. Und das ist so eine typische Vorstellung, die aber eigentlich weniger über ländliche Räume aussagt, als vielmehr darüber, wessen Geisteskind auch bestimmte Wissenschaften sind. Und das Fach, aus dem ich komme, die Soziologie, die ist eben ein Kind des Industriezeitalters, ein Kind der bürgerlichen modernen Gesellschaft. Und die hat genau aus diesem Grund, weil sie anfangs, als sie entstanden ist, im späten 19., vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, immer moderne Gesellschaften erklären wollen. Das ist eigentlich das Kernanliegen von Soziologie immer gewesen. Und die Stadt hat mit dem späten 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, den Status bekommen, der Inbegriff des modernen Lebens zu sein. Also da spielte sich alles ab, was typisch für die Moderne ist. Ja, der Verkehr, die Infrastruktur, die Industrie, die Klassengesellschaft und so weiter. Und die Ilse Helbrecht hat in ihrem Beitrag den Soziologen Georg Simmel bemüht, der ganz wichtig ist, um Städte zu verstehen. Ich mache das jetzt immer so ein bisschen im Kontrast. Und Georg Simmel hat 1903 einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, der heißt Die Großstädte und das Geistesleben. Und der ist bis heute in der Soziologie ein Klassikertext, wenn es darum geht, die Großstadt zu verstehen. Und Simmel sagt darin, dass Menschen Unterschiedswesen sind. Und er sagt, wir Menschen brauchen immer sowas wie Unterschiede, Differenzen, um bestimmte Dinge verstehen und erklären zu können. Und dann sagt er, man versteht gewissermaßen erst den ländlichen Raum, wenn man sich die Großstadt anguckt, weil beide so unglaublich kontrastreich sind, sagt er. Also in der Stadt ist das Tempo viel schneller, kurzzyklischer, es ist viel anonymer und so weiter. Im Land kennt man sich. Und diese Stelle finde ich eben ganz schön, auch bei Georg Simmel, weil er eben die Großstadt sozusagen kontrastiert mit der Kleinstadt und dem sogenannten Landleben. Und ohne, dass wir jetzt näher über Simmel reden müssen, finde ich eben hier besonders interessant, dass dieser Stadt-Land-Dualismus, der eine ganz lange Geschichte hat, sich einreiht in viele andere Dualismen. Kultur-Natur, Mann-Frau, Böse-Gut, Leben-Sterben, das sind ähnliche Pole. Und genau wie diese Pole ist auch Stadt-Land eine asymmetrische Unterscheidung. Das heißt, die sind nicht gleichwertig, sondern das Land ist traditionell abgewertet worden, gerade im Zuge der Modernisierung, dann auch mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Das heißt, während die Stadt sozusagen zum Inbegriff wird für moderne Weltläufigkeit, für das moderne Bürgertum und so weiter, wird das Land mit kultureller, mit geistiger, mit materieller Rückständigkeit häufig in Verbindung gebracht, mit Traditionalität, mit Engstirnigkeit und ein bisschen mit Starre, nicht so dynamisch. Das ist zumindest eine ganz alte Vorstellung. Und heute würde man natürlich sagen, diese Vorstellung in dieser Starrheit haben wir nicht mehr. Aber wenn wir uns zum Beispiel aktuelle Debatten angucken, ich denke gerade an das Buch von David Goodhart, The Road to Somewhere, wo er so ein bisschen sagt, eine Ursache für ihn, für den erstarkenden Rechtspopulismus ist es, dass sich für ihn eine neue Klassengesellschaft oder eine neue Klassenspaltung zeigt in der Gegenwartsgesellschaft zwischen den Anywheres und den Somewheres, wie er das nennt. Das
heißt, und macht er das fest an Anywheres, Somewheres, an Landstadt?
Nicht nur, aber es ist eine Dimension okay. Bei ihm mit drin. Also es ist ganz vielfältig, aber es hat diese Konnotation mit drin, weil er sagt, die Anywheres, das sind die Kosmopoliten, die auf der ganzen Welt zu Hause sind, die Gebildeten, die Kreativen, die Künstler. Und die Somewheres sind die Daheimgebliebenen, die Dagebliebenen, die Heimatverbundenen und so weiter. Auch die in prekären Situationen, in abgehängten Peripherien zum Beispiel, in ländlichen Räumen leben. Also das spielt bei ihm auch eine Rolle. Also ich wollte nur sagen, das als Beispiel, dass wir diesen alten Dualismus tatsächlich auch immer noch in solchen Diskursen wiederfinden. Und ich finde eben wichtig, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive immer zu sehen, dass das sehr starre Dualismen sind, die auch in der wissenschaftlichen Debatte so als lange Zeit schon überwunden sozusagen gelten.
Okay. Du hast in deiner Forschung, jetzt kommen wir mal konkret auf dein Forschungsprojekt, bestimmte Landkreise oder Regionen untersucht. Kannst du erstmal vorneweg erklären, welche Landkreise waren das? Also soweit du das sagen darfst, also darfst du es überhaupt sagen, ja? Und kannst du dazu uns noch erklären, nach welchen Kriterien du diese Landkreise ausgewählt hast für deine Forschungsergebnisse? Wie viel waren das überhaupt? Und vielleicht, ohne dass man jetzt was vorwegnimmt, wie repräsentativ sind diese Regionen für den ländlichen Raum insgesamt oder kann man das gar nicht sagen?
Also unser Forschungsprojekt, das übrigens auch schon ausgelaufen ist.
Ah, okay, es ist schon zu Ende.
Genau, es ist schon
zu Ende.
Super,
das ist ja gut für uns jetzt.
Genau. War ein qualitatives Projekt. Da geht es nicht um statistisch repräsentative Umfragen. Wir haben jetzt nicht tausende Menschen in allen möglichen ländlichen Räumen in Deutschland befragt, sondern wir waren in 4 Landkreisen unterwegs, 2 im Osten, 2 im Westen und haben dort Interviews geführt mit Leuten aus der Lokalverwaltung, Lokalpolitik, also sogenannte ExpertInnen-Interviews geführt. Aber wir haben eben auch mit armutsbetroffenen Menschen vor allem gesprochen. Und ich darf nicht sagen, welche Landkreise das waren, weil das ist eine forschungsethische Frage, ne, der Anonymisierungspflicht. Also wir müssen in der qualitativen Forschung, aber insgesamt in der empirischen Forschung immer Sorge tragen dafür, dass man am Ende nicht rückverfolgen kann, mit wem man gesprochen hat. Das hat Datenschutzgründe und so weiter, genau. Deswegen darf ich das nicht sagen, aber ich kann einiges zu diesen Landkreisen sagen. Und auch wenn
ohne dass man dann rauskriegen würde, wo es war.
Ich versuche mein Bestes, genau. Genau, und insofern ist es jetzt nicht statistisch repräsentativ, was wir rausgefunden haben, aber ich würde sagen, die Merkmale der Landkreise, die wir da untersucht haben, zu denen ich gleich was sagen kann, die sind sehr vergleichbar mit vielen anderen Landkreisen in dieser Art und Weise, wie sie sind. Das kann ich gleich nochmal was dazu sagen, weil auch zum Beispiel vom Thünen-Institut haben wir wiederum statistisch repräsentative Daten dazu, was wir eigentlich so für Raumtypen in Deutschland haben. Und die Raumtypen, in denen wir unterwegs waren, die haben wir Armutsräume genannt, weil unser Projekt hat ja ländliche Armut zum Thema gehabt. Deswegen haben wir ganz besondere ländliche Räume natürlich ausgesucht und dort geforscht. Und das sind eben solche Räume, die einmal natürlich ländlich sein mussten, also eine geringe Siedlungsdichte, Distanz zu Mittelstädten, zu Städten überhaupt, aber dann eben auch vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit, hohe private Verschuldung, hohe kommunale Verschuldung, demografische Schrumpfung, defizitäre Infrastruktur. Das waren alles so Indikatoren, nach denen wir ausgesucht haben. Also das heißt, die 4 Landkreise, die bei uns untersucht waren, sind sogenannte abgehängte, strukturschwache ländliche Räume. Und diese Indikatoren, über die wir gerade sprechen, ne, sowas wie hohe Arbeitslosigkeit, geringe Haushaltseinkommen und so weiter, das sind so Indikatoren, die sind natürlich hilfreich für die Forschung. Aber was ich immer noch ein bisschen schöner finde, ist zum Beispiel das Konzept der Peripherisierung. Das ist eher ein theoretischer Begriff. Und Peripherisierung meint sowas wie, dass bestimmte Regionen, bestimmte Räume von den politischen, kulturellen, ökonomischen Machtzentren abgekoppelt sind oder werden.
Okay.
Das heißt, das sind Räume, ne, in denen man sowas wie einen Funktions- und Machtverlust beobachten kann.
Anfang des 19. Jahrhunderts, also ich mache jetzt mal hier kurz 200 Jahre Zurückblick, da waren etwa noch 80% der in Dörfern lebenden Menschen, habe ich gelesen, ausschließlich in der Landwirtschaft beschäftigt. Oder sie waren gleichzeitig neben einem anderen Beruf noch als Kleinbäuerin tätig und haben Selbstversorgung gelebt, also Subsistenz, ne? Und das ist so ein bisschen, zumindest ist es so mein Eindruck, das Bild, was man immer noch hat, wenn man denkt, ich gehe aufs Land oder das Land, da ist Landwirtschaft, ne? Und das ist ja auch ein Mythos, weil inzwischen, das habe ich in einem der Texte gefunden, die du mir auch zugeschickt hast zur Vorbereitung, da schreibt jemand, inzwischen arbeiten nur noch 3% der DorfbewohnerInnen in Deutschland in der Landwirtschaft. 3%, das ist echt total wenig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was ich in dem Zusammenhang nochmal erwähnenswert finde, da hat sich also wahnsinnig viel verändert in den letzten 200 Jahren, aber auch die Entwicklung allein der letzten 4 Jahrzehnte ist ja schon krass. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf den Status quo. Also wie ist es jetzt? Kannst du mal den Stand der Dinge nennen, wenn nur noch 3% der DorfbewohnerInnen in der Landwirtschaft arbeiten? Was macht dann eigentlich der Rest? Wie reproduzieren sich Menschen heute im ländlichen Raum? Wie können wir uns das vorstellen?
Also häufig Leute mit dem ländlichen Raum in Verbindung bringen, ist sowas wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, vielleicht auch noch Bergbau oder so, ne? Und das sind so Branchen, die mittlerweile in Deutschland eine absolut randständige Rolle spielen. Auch die Landwirtschaft einen ganz starken Bedeutungsverlust auch in den Regionen, wo wir unterwegs waren, durchgemacht. Und wir können auch selbst diese alte Vorstellung, der ländliche Raum zeichnet sich durch sowas wie großflächig unberührte Natur aus. Das stimmt auch nicht. Ne? Wir haben sogar eine intensivierte Flächennutzung in ländlichen Räumen, die was mit der Energiewende zu tun haben. Ne? Also das Land ist nach wie vor ganz, ganz wichtig, wenn es um Nahrungsmittelproduktion geht, wenn es um Energieversorgung geht. Gerade die nicht fossilen Energieträger sind in diesen ländlichen Räumen auf diesen Nutzungsflächen. Ne? Die Windräder stehen da. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der ländliche Raum wie in unserer Vorstellung so das Idyll der Bauernhöfe und ungenutzten riesigen Wälder und so weiter, Grünflächen ist. Und die Menschen in den ländlichen Räumen heute, wie du gesagt hast, ganz kleiner Teil Landwirtschaft, 3% trifft es ziemlich gut. In den Regionen, wo wir unterwegs waren, ist es sogar noch weniger. Und sonst sind die Leute in der Regel in Handwerk, Dienstleistungsberufen, teilweise auch Industrie, aber das vor allem im kleinen mittelständischen Format muss man sich vorstellen. Also die in den Regionen sind vor allem KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen untergebracht, aber das sind zum Teil wirklich ganz, ganz kleine Betriebe mit fünf Beschäftigten.
Auch in denen, die ihr untersucht habt?
Auch in denen, wo wir unterwegs waren, genau. Mhm. Ne? Also es sind winzige Betriebe zum Teil, aber sonst auch viel Dienstleistung, also Gesundheit, Pflegeberufe gibt es im ländlichen Raum, es gibt einen öffentlichen Dienst, das Handwerk, es gibt auch den Bau, es gibt natürlich Tourismus und Gastgewerbe. Also das sind so typische Berufsfelder für Leute im ländlichen Raum. Und was dazu kommt, ein großer Anteil auch von Menschen im ländlichen Raum sind Pendlerinnen. Die leben im ländlichen Raum, die arbeiten aber in städtischen Räumen und pendeln dann jeden Tag.
Mhm. Okay, verstehe. Deshalb auch schwierig mit dem, wenn das Benzin teurer wird und so weiter, ne? Jetzt hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass es jetzt nicht nur verglichen mit vor 200 Jahren wahnsinnig viel Veränderungen gibt, sondern schon die letzten 4 Jahrzehnte hat sich wahnsinnig viel verändert. Und da bin ich auch in dem Text von dir drüber gestolpert, dass erstmal, finde ich, nicht unbedingt intuitiv, also ich lese jetzt mal einen Satz vor, den ich da bei dir gefunden habe, durch den globalen Strukturwandel von Produktionsweisen und Wertschöpfungsprozessen waren beide Landkreise, also die ihr da untersucht habt, ja, seit den 90er Jahren von einem ökonomischen Niedergang gezeichnet. Da würde ich jetzt nochmal gerne von dir konkret erklärt kriegen, ne? Globaler Strukturwandel, also ich sage jetzt mal Stichwort Globalisierung, ja, was wahrscheinlich damit gemeint ist, in den letzten 4 Jahrzehnten. Inwiefern hatte das so starke Auswirkungen auf die von euch untersuchten Landkreise, dass man von einem ökonomischen Niedergang als Folge sprechen kann? Kannst du das mal konkreter erklären?
Also es ist so, dass die Wandlungsprozesse, die wir in den Interviews mit sowohl lokalen Expertinnen als auch den armutsbetroffenen Haushalten rekonstruiert haben, wir haben auch ausgewertet bestimmte Dokumente zur Arbeitsmarktentwicklung in diesen Landkreisen, um uns ein Bild davon zu machen, was sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und das, was sich verändert hat, würden wir eben einbetten in so einen Kontext auch globaler Veränderung. Was heißt das? Also einmal sieht man in diesen Regionen, da müssen wir auch stark nach Ost- und Westdeutschland nochmal unterscheiden, dass auf der einen Seite sowas wie Deindustrialisierung eine Rolle spielt. Also Deindustrialisierung ist eine globale Entwicklung. Ich denke jetzt gerade an das Buch von Anton Benanaf, Automatisierung und Zukunft der Arbeit, wo er von einer globalen Deindustrialisierung ab den späten 60er, Anfang der 70er Jahre spricht. Also wo wir in ganz vielen Ländern des globalen Nordens, ob das Großbritannien ist, ob das Frankreich ist, die USA, Italien und so weiter, wo man einen starken Einbruch sozusagen von Industriearbeitsplätzen beobachten kann. Also der Industriesektor schrumpft sozusagen proportional an sozusagen anderen Branchen, also vor allem Dienstleistungen werden immer stärker. Und das sehen wir auch in unseren Regionen.
Darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Sind die jetzt per se verschwunden oder sind die einfach verlagert worden?
Das ist eine sehr umstrittene Frage, auch in der wirtschaftlichen Forschung. Okay. Da will ich mich nicht festnageln. Es gibt mindestens 3 verschiedene Faktoren, die da diskutiert werden. Das eine ist die Produktionsverlagerung, die du ansprichst. Also viele Industrieunternehmen haben ihre Standorte verlagert, in wo die Lohnniveaus geringer sind. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also in einigen unserer Landkreise sind Unternehmen abgewandert. Mhm. Wir haben aber auch solche Thesen, dass es mit Produktivitätseinbußen zu tun hat. Also dass der Industriesektor einfach nicht mehr so produktiv ist, wie er mal war. Oder andere Thesen wiederum sprechen von Überakkumulationskrisen. Da wird irgendwie sozusagen so viel Kapital akkumuliert, was sich nicht reinvestieren lässt. Also es gibt eine große Debatte darum, da bin ich aber nicht sozusagen die Experten dafür.
Okay.
Aber was wir auf jeden Fall sehen ist, die Industrie hat ihre Bedeutung in diesen Regionen verloren. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil man häufig, wenn man an ländliche Räume denkt, nicht an Industrie denkt. Aber Industrie spielt sich eben auch im ländlichen Raum ab.
Ja, zumal, wenn ich jetzt mich erinnere, also wir haben ja so eine Diskussion jetzt schon seit einiger Zeit über Deindustrialisierung und so weiter. Ich kann mich aber gar nicht erinnern, dass das schon so lange währt, dieser Prozess. Ne? Also es ist ja auch umstritten, selbst das, was man heute diskutiert, ist umstritten. Aber dass das tatsächlich schon so lange ist. Aber gut, ja, ich will dir jetzt nicht nochmal weiter unterbrechen.
Das ist gut. Genau, also sozusagen der Bedeutungsverlust von gut bezahlten Industriearbeitsplätzen, das sieht man in den Regionen. Das spielt vor allem in den Regionen eine Rolle, zum Beispiel im Osten, in denen wir unterwegs waren. Wir haben einen Landkreis dabei, der galt zu DDR-Zeiten als ein Leuchtturm der Industrieproduktion im ländlichen Raum. Und das ist natürlich immens, wenn man dann sich anschaut, wie Anfang der 90er Jahre im Zuge der Wiedervereinigung da 60% Arbeitslosigkeit herrscht. Ne? Das ist sozusagen jetzt für gerade für Landkreise mit einem hohen Industrieanteil sehr, sehr arg in der Entwicklung. Das kann man dann durchaus vergleichen mit zum Beispiel Großstädten auch im Ruhrgebiet zum Beispiel, die einen ähnlichen Strukturwandel durchlaufen haben durch Kohle und Stahl und den Bedeutungseinbruch dieser Industrien. Was aber auch eine Rolle spielt, und das finden wir vor allem in den westlichen Landkreisen, ist das sogenannte Hofsterben. Also, dass die kleinen sozusagen Familienbetriebe in der Landwirtschaft aufgeben durch den globalen Konkurrenzdruck. Ja, und das ist ein Prozess, der läuft gegenwärtig immer noch, der läuft seit vielen Jahrzehnten. Und jetzt auch die Statistiken in Deutschland, also sozusagen die Anzahl der nicht nur familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebe und Kleinbetriebe, die schrumpft und schrumpft und schrumpft jedes Jahr. Ja, das ist natürlich auch ein Bereich, wo Arbeitsplätze wegfallen. Und unsere Landkreise heute, wenn wir da reingucken, da sehen wir genau das. Was sind die größten Branchen? Der Dienstleistungssektor. In allen vier Landkreisen, wo wir waren, waren die Dienstleistung der dominante Bereich. Landwirtschaft total marginal, also so 2%. Industrie ein bisschen mehr, so 6%, ja, aber vor allem Dienstleistungen. Und das ist eine ambivalente Geschichte, weil Dienstleistungen zumindest in den Landkreisen, wo wir unterwegs waren, häufig mit sehr niedrigen Löhnen einhergehen. Also die Branchen, die sich da sozusagen angesiedelt haben, ob das der Tourismus ist, ob das Pflege und so weiter ist. Vor allem Logistik, Einzelhandel. Pflege ist nochmal ein bisschen was anderes, aber gerade Logistik, Einzelhandel und Tourismus sind häufig Niedriglohnsektoren. Und das führt eben dazu, dass man in diesen Landkreisen auf der einen Seite eine hohe Arbeitslosigkeitsquote hat, die auch sozusagen Langzeitarbeitslosigkeit ausmacht, zum ganz großen Teil, und auf der anderen Seite eben niedrige Löhne. Und deswegen haben wir die typischen armutsbetroffenen Menschen in diesen Räumen sind auf der einen Seite Langzeitarbeitslose, aber auch altersarme Rentnerinnen. Und eben die sogenannten Working Poor, also Menschen, die arbeiten, aber nicht genug verdienen.
Mhm. Würdest du sagen, um nochmal auf diesen globalen Strukturwandel zu kommen, dass dieses Höfesterben auch ein Ergebnis ist eines globalen Strukturwandels im Bereich der Landwirtschaft?
Das würde ich sagen, ja, schon natürlich, weil es geht um Lohnkonkurrenz, es geht um Preiskonkurrenz auf jeden Fall. Und das ist auch eine internationale Entwicklung. Also dieses Hofsterben, dass der Druck auf die Bauern, auf die Bäuerinnen immer stärker wird, das haben wir zum Beispiel auch in den USA. Auch eine sehr dramatische Entwicklung teilweise. Also ich denke dann immer an so Debatten in den USA zum Beispiel, wo es um die ganz stark steigende Zahl von Suiziden unter Bäuerinnen und Bauern ging. Das ist auch eine Debatte, die immer noch geführt wird. Das haben wir in Deutschland auch, das Problem. Und das ist nur ein Indiz dafür, wie schwer es Bäuerinnen und Bauern haben in Deutschland, also um konkurrenzfähig zu bleiben.
Mhm. Ja, du läufst mir natürlich bei mir offene Türen ein, weil ich ein großer Gegner von Konkurrenz bin. Das immer rauf und runter erzähle und erkläre, dass man da mehr hingucken muss. Okay, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Mir ist auch was Interessantes aufgefallen, was ich auch privat in meinem wirklich überhaupt nicht repräsentativen Beobachtung, wenn ich so aufs Land fahre, beobachte. Es gibt ja auch so eine Gleichzeitigkeit von Landlust und Landfrust. Ja, also für bestimmte Leute ist es ja jetzt total attraktiv, aufs Land zu ziehen, also von der Stadt raus. Und dann macht man sich dort irgendwie, der eine macht eine kleine Pension, andere gründen so eine Kommune, Wohnprojekt, andere teilen sich aus der Stadt halt mit anderen Freundinnen eine Datscha, machen Gartenarbeit, ja. Bei dir habe ich gelesen, dass Seifenmanufakturen angesagt sind oder dass es viele Ferienwohnungen gibt, zunehmend in manchen ländlichen Regionen. Na, und gleichzeitig, also diese Entdeckung, diese neue Landlust geht eben einher mit so einem Landfrust, dass man eben auch verödete Dörfer sieht, in denen kein Bus mehr fährt. Die Spitze jetzt natürlich zu. Es gibt auch ein Kneipensterben, gibt nicht nur Höfesterben, sondern auch ein Kneipensterben. Insgesamt eine relativ deprimierende Stimmung. Und du beobachtest entsprechend dieser Beobachtung auch einen Widerspruch zwischen dieser von dir schon angesprochenen Peripherisierung, gleichzeitig einer neuen Aufwertung der Landkreise. Kannst du nochmal genauer erklären? Das mit der Peripherisierung hattest du schon erklärt, aber vielleicht kannst du nochmal das Spannungsverhältnis ein bisschen entfalten, nochmal konkret.
Also bei der Peripherisierung ist noch dazu zu sagen, das ist so ein, man könnte sagen, mehrdimensionaler Prozess. Also Peripherisierung, da kommen ganz viele verschiedene negative Entwicklungen zusammen und verstärken sich gegenseitig. Das ist nicht nur zum Beispiel das Unternehmen abwandern und Arbeitsplätze verschwinden und damit Arbeitslosigkeit entsteht und anwächst und sich verfestigt über Generationen, sondern da spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie ist die Lage eines bestimmten Landkreises, einer Region? Ist die sehr abgeschlagen sozusagen, räumlich? Ist die weit entfernt? Braucht die sozusagen besonders viel Infrastruktur, um erreichbar zu sein? Das ist ein großes Problem. Dann natürlich auch Demografie spielt eine Rolle, ne? Also dadurch, dass dann junge qualifizierte Arbeitskräfte eher abwandern, vor allem Frauen, macht das natürlich auch was mit zum Beispiel der Alterung in diesen Landkreisen, ne? Dass also der Anteil der alten Menschen in den Landkreisen immer weiter wächst, damit auch bestimmte Pflege- und Versorgungsbedürfnisse und so weiter. Das spielt also alles zusammen, ja. Also dann hat man außerdem, wenn ein Landkreis jetzt schon mit viel Arbeitslosigkeit, hohen Sozialausgaben, kommunaler Verschuldung zu tun hat, dann setzt auch sowas wie ein Abbau von Infrastruktur ein. Das nennt man dann in der Landsoziologie Deinfrastrukturalisierung. Ein fürchterliches Wort, ungetüm. Aber genau das ist damit gemeint, ne? Dass man dann auch irgendwann zum Beispiel den Busverkehr auf ein Minimum runterschraubt. Also die Landkreise, in denen wir unterwegs waren, da fuhr halt zweimal am Tag der Schulbus und das war's, ja. Und wenn man sich dann anguckt, die Menschen, die da leben, und arme Menschen in ländlichen Räumen haben nicht immer ein Auto, ja. Das, was für uns selbstverständlich ist, für viele Menschen zumindest, ist eben nicht selbstverständlich. Und im Schnitt brauchen die, ob die zum Hausarzt wollen, ob die in den Supermarkt wollen, ob die zur nächsten Schule oder Kita wollen, brauchen die mindestens eine Stunde zu Fuß. Mhm. Ja, und das heißt, dass Mobilitätsarmut auch eine Riesenrolle spielt. Also das ist alles Teil dieses Peripherisierungsprozesses. Was auch dazu kommt in kultureller Hinsicht, ist, dass sich die Leute abgehängt fühlen. Das ist sehr, sehr deutlich auch in den Interviews geworden. Gibt es auch sehr spannende Forschung in der Geografie, die wirklich von sowas wie kollektiver Verbitterung spricht. Die Leute fühlen sich abgehängt, sie fühlen sich übersehen und sie haben ein sehr deutliches Gefühl davon, in der Peripherie zu sein. Ja? Das ist der eine Prozess. Und auf der anderen Seite haben wir eben, genau wie du gerade gesagt hast, gerade jetzt im Zuge der Corona-Pandemie so eine neue Lust aufs Land erlebt, auch in den Landkreisen. Es hat schon vorher angefangen, aber durch die Corona-Pandemie, vorher auch durch Gentrifizierungsprozesse in den Städten angetrieben, haben viele, gerade jetzt so Angehörige der städtischen Mittelklassen, den ländlichen Raum für sich entdeckt. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, ne? Man hat zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaftsinitiative im ländlichen Raum oder man hat ein Ehrenamt im ländlichen Raum. Man macht eine Datscha mit Freunden und so weiter. Auf genau diese Sachen sind wir natürlich auch gestoßen, haben auch Interviews mit den Leuten geführt. Und dieser Zuzug von urbanen Milieus in die ländlichen Räume, der führt teilweise zu Aufwertungsprozessen, die in diesen Landkreisen auch sehr gern gesehen sind zum Teil, weil die Landkreise versuchen natürlich der Peripherisierung entgegenzuwirken, indem sie Aufwertungsstrategien praktizieren. Mhm. Die sind aber relativ einseitig. Also da wird auf Breitbandausbau natürlich gesetzt, auf Digitalisierung, auf Tourismus.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen bei dir. Tourismusförderung und Internetausbau als effektive Strategien. Also die Kommunen versuchen ja schon was zu machen, ne? Und du schreibst, dass diese Tourismusförderung und der Internetausbau zunehmend an die Stelle einer, ich zitiere mal, perspektivisch wenig erfolgsverheißenden Landwirtschafts- und Industrieförderpolitik tritt. Ja, also, warum ist es nicht so erfolgsversprechend, wenn man sagt, man macht jetzt Landwirtschafts- und Industriepolitik?
Also da kann ich vor allem aus den Expertinnen-Interviews berichten, die wir eben mit Leuten aus, zum Beispiel auch aus dem Tourismus und aus der Kommunalförderung geführt haben. Wenn ich wir sage, meine ich immer auch meine KollegInnen, den Mike Laufenberg und die Laura Böhmke. Wir haben das zusammen gemacht, zusammen den Beitrag geschrieben, auf den du dich bezogen hast.
Genau, den machen wir auch in die Shownotes, den können wir nachlesen.
Mhm. Genau, und was wir eben gesehen haben oder gehört haben in den Interviews mit den lokalen Expertinnen ist immer wieder, Industrie ist eigentlich der Heilsbringer. Also alle sagen, das wäre natürlich am allertollsten, wenn sich größere Industrieunternehmen bei uns ansiedeln würden. Insofern ist es nicht so, dass sie sagen, ach, das ist nicht erfolgsversprechend, das lassen wir bleiben. Das ist eigentlich ein ganz großer Wunsch. Aber die Einschätzung ist eher die zu sagen, es ist für größere Industriebetriebe einfach nicht attraktiv, sich hier anzusiedeln. Und das hat ganz viele strukturelle Gründe, die eben auch was sozusagen mit Peripherisierung über viele Jahre und Jahrzehnte zu tun haben. Das ist nicht nur so, dass jetzt ein Unternehmen in einem sehr räumlich abgelegenen Landkreis, es ist nicht so attraktiv unter Umständen, da irgendwie den Standort aufzubauen. Aber ein großes Problem ist tatsächlich das mangelnde Angebot an qualifizierten Fachkräften. Und das stößt sozusagen wieder auf die Problematik, dass die Leute vor Ort Menschen sind, die vor vielen Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten arbeitslos geworden sind. Dann haben wir intergenerational verfestigte Armut und Arbeitslosigkeit. Und es ist jetzt nicht sozusagen so, dass sich da ein großes Industrieunternehmen sozusagen hinstellen kann und dann rennen die Beschäftigten die Tür ein. Es gibt einfach wenig.
Und aus der Stadt will da auch niemand kommen.
Eher nicht. Das ist genau das. Das ist genau der zweite Punkt.
Von wegen Landlust.
Ganz genau, was du sagst. Die Zuwanderung ist eben auch minimal. Ne? Also deswegen haben wir auch dieses Phänomen der sterbenden Dörfer. Ne?
Leute, zieht aufs Land.
Würde ich jetzt nicht so raten. Es kommt sehr auf das Land an.
Okay, aus berufenem Munde.
Richtig, genau. Aber das ist tatsächlich auch ein Problem. Deswegen ist es eher so, dass die Kommunen, man muss halt immer dazu sagen, ländlicher Raum ist nicht gleich peripherer Raum. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ganz viele ländliche Räume in Deutschland, die prosperieren. Ja, die sind wirtschaftsstark. Gerade jetzt im Umland von Metropolregionen, gerade in Süddeutschland zum Beispiel, Baden-Württemberg, Bayern, haben wir ganz viele reiche ländliche Kommunen. Wir haben überhaupt so ein Nord-Süd-Ost-West-Armutsgefälle in Deutschland. Das heißt, im Süden haben wir tendenziell die prosperierenden, reicheren Regionen und im Osten die besonders armen Regionen, auch im ländlichen Raum.
Wo das wohl herkommt.
Richtig. Das sind vor allem die Folgen der Wiedervereinigung, ganz genau.
Mhm.
Genau. Das heißt natürlich, dass die Kommunen sich dann sagen, na gut, was ist denn realistisch für uns? Ja, also wir werden jetzt nicht die großen Industriekonzerne hier ansiedeln können. Das ist absolut unwahrscheinlich. Die Landwirtschaft ist sozusagen auch global, verteilt sich anders, verteilt sich neu. Und dann sagen sie sich, okay, wir versuchen jetzt durch Breitbandausbau, durch Digitalisierung, zum Beispiel städtische Milieus anzuziehen, zu sagen, guck mal, bei uns ist es schön grün, hier könnt ihr im Homeoffice arbeiten, ist doch total angenehm, dann pendelt ihr eben zum Wohnort. Das ist eine Strategie, zu sagen, wir versuchen, jüngere, auch qualifizierte Arbeitskräfte zurückzuholen oder neu anzuziehen, indem wir sagen, unser Breitband ist top, bei uns gibt's das super Internet, super Bedingungen fürs Homeoffice und das auch noch im Grün. Ja?
Ich finde das jetzt irgendwie, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich frage mich natürlich schon ein bisschen, klar ist man immer genervt, wenn man aufs Land geht und da geht das Internet schon wieder nicht, aber ob man dann deshalb sofort dorthin ziehen würde, bin ich jetzt auch nicht so sicher. Aber gut, ich habe bei dir gesehen, also gelesen in dem Text, dass 72% der Arbeitslosen, von denen wir jetzt ja auch schon so ein bisschen was gehört haben, als, Zitat, arbeitsmarktfern einzustufen wären. Also jetzt immer bezogen auf die Landkreise, die ihr untersucht habt. Und du schreibst oder ihr schreibt von einer kleinteiligen Arbeitsmarktpolitik, die diesem Phänomen, also 72% ist ja schon echt eine große Zahl, hilflos gegenübersteht. Und du hast immer mal gesprochen von erster, zweiter, dritter Arbeitsmarkt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was bedeuten diese verschiedenen Arbeitsmärkte 1, 2, 3 und was bedeutet Arbeitsmarkt fern? Kann man sich jetzt eigentlich fast schon denken, aber vielleicht kannst du da noch was dazu konkretisieren.
Genau, also was man dazu sagen muss, ist Arbeitsmarkt fern würde ich immer in Anführungszeichen verwenden, weil das ist tatsächlich ein Begriff, der aus der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik kommt, also den die Jobcenter selbst verwenden. Den würde ich nicht selbst verwenden, auf den beziehe ich mich nur hier, weil wir eben auch mit Jobcenter-MitarbeiterInnen gesprochen haben. Und Arbeitsmarktferne bezeichnet den Umstand, wenn Menschen zum Beispiel aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, psychischer Einschränkungen, physischer Einschränkungen nicht in der Lage sind, am Arbeitsmarkt zu partizipieren wie andere Menschen. Und das heißt, das sind Menschen, die man jetzt nicht schnell einfach vermitteln kann oder muss, sondern die eher langfristige Betreuung benötigen. Also zum Beispiel durch SozialarbeiterInnen, durch PsychotherapeutInnen im Gesundheitssektor und so weiter. Und was wir eben in den Landkreisen beobachtet haben, ist eine Entwicklung, dass wenn Menschen zum Beispiel in einer ehemals stark industrialisierten ländlichen Region, wie in dieser einen im Osten, wo wir unterwegs waren, in den Anfang 90er Jahren ihren Job verlieren in der Industrie, als ehemals sehr, sehr stolze DDR-ProletarierInnen, ja, dann nicht mehr zurückfinden. Und das sind auch Menschen, das kommt immer auch auf die Branche an, aber in diesem Fall ist es Bergbau. Und man kann sich sehr gut vorstellen, Menschen, die jahrzehntelang über Generationen hinweg im Bergbau gearbeitet haben, das ist auch eine ganz eigene Kultur, das hat einen ganz eigenen Produktionsstolz, eine ganz eigene familiäre Konnotation auch. Ja. Das sind nicht Menschen, die man mal eben für ein Callcenter umschulen kann. Mhm. Ne? Und das sind dann Menschen, die über Jahrzehnte in der Arbeitslosigkeit stecken, die über ABM, sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, dann in den 90er Jahren sich sozusagen durchwursteln und durchhangeln und die dann aber häufig eben auch, und das hat auch viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun, die häufig in sehr körperlich anstrengenden Berufen gearbeitet haben und deswegen auch mit gesundheitlichen Einschränkungen zu tun haben, die dann starke Bandscheibenvorfälle zum Beispiel haben. Osteoporose ist uns ganz viel bei Interviews auch begegnet. Psychische Erkrankungen spielen aber auch eine große Rolle, nicht nur im Osten, auch im Westen. Also überhaupt sozusagen die Bedeutung von gesundheitlichen Einschränkungen für eine Armutsspirale ist nicht zu unterschätzen. Also Menschen fallen aus der Arbeit, weil sie zum Beispiel psychisch krank werden. Und das sind dann sogenannte arbeitsmarktferne Menschen, die in den Jobcentern auf große, wie das Jobcenter sagen würde, multiple Vermittlungshemmnisse stoßen. Ja, das Jobcenter okay. Hat ja so einen ganz eigenen Jargon.
Mhm. Wieso hast du ein Problem mit dem Begriff arbeitsmarktfern?
Ich glaube, weil es eine, ja, ich glaube, weil es eben ein Jargon ist, weil es ein institutioneller Sprecher einer Behörde ist, die ein ganz bestimmtes Interesse daran hat, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Und das ist nicht unbedingt ein Interesse, dass das Interesse der Menschen ist, die da vermittelt werden sollen, sondern es geht schon darum, natürlich auch Menschen sozusagen aus den Arbeitslosigkeitsstatistiken herauszuholen. Es geht natürlich darum, Sozialausgaben möglichst gering zu halten. Ne? Arbeitslosigkeit kostet den Wohlfahrtsstaat etwas und so weiter. Aber das ist jetzt nicht eine Sprache, die sich in erster Linie darum kümmert, was Menschen brauchen, um gut arbeiten und gut leben zu können.
Mhm, verstehe.
Deswegen ist das gar nicht
nachvollziehbar.
So, genau, jetzt nicht der besondere Begriff Arbeitsmarktfern, den ich irgendwie bedenkenswert finde.
Ja.
Die Frage ist eigentlich ganz spannend. Ne? Was bedeutet es eigentlich, arbeitsmarktnah zu sein? Und welche Folgen hat das eigentlich für die Gesundheit? Genau. Aber das Problem ist so ein bisschen eben in den Landkreisen, dass eben dieser hohe Anteil an Menschen, die eben nicht ohne weiteres mehr vermittelbar sind, aus Gründen. Und das wissen die Leute in den Jobcentern auch. Und dann passiert eben das, was du jetzt gefragt hast, mit diesen drei verschiedenen Arbeitsmärkten. Also der erste Arbeitsmarkt ist der, den man so kennt, ja, so im Privatsektor, öffentlicher Dienst, was auch immer. Der zweite ist der, den die Jobcenter, die Arbeitsmarktpolitik sozusagen künstlich schafft. Das sind die ganzen Maßnahmen, die man kennt, also Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sogenannte 1-Euro-Jobs, Weiterbildung, Qualifizierungsmaßnahmen
und so weiter. Sowas wie im Park Laubrechen oder so.
Sozusagen, genau. Das ist ein sehr klassisches Beispiel. Genau, damit ist man aus der Arbeitslosigkeitsstatistik raus, aber man ist auch nicht im ersten Arbeitsmarkt drin. Und dann gibt es eben noch, das haben wir dann den dritten Arbeitsmarkt genannt. Das ist für uns ein sehr interessantes Phänomen, dass in den Regionen, wo wir waren, eben nicht nur der erste Arbeitsmarkt für die Leute eigentlich unerreichbar scheint, auch weil es einfach nicht genug Arbeitsplatzangebote gerade für geringqualifizierte Menschen gibt. Auch der zweite ist total prekär, weil die Maßnahmen Plätze in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark gekürzt worden sind, reduziert worden sind. Und die Angebote, die es gibt, wie zum Beispiel diese MAEs, also die Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, was man früher 1-Euro-Job genannt hat, die werden auch nur bestimmten Arbeitslosen gegeben, wo man noch Hoffnung hat, ja, dass das was bringt. Und die gehen auch nur 2,5 Jahre. Also es ist auch ein Flickenteppich. Das heißt, die Leute fliegen auch wieder raus aus der Maßnahme. Dann gibt es irgendwie eine Sperrfrist, dann hat man vielleicht die Chance drauf, ein paar Jahre später wieder einen 1-Euro-Job zu bekommen. Und was wir eben sehen in den Landkreisen, ist, dass die Jobcenter das sehr genau wissen und dass die Leute dann zum Beispiel ins Ehrenamt weiterempfehlen. Also, dass sie sagen, die Maßnahme geht jetzt zu Ende. Wir wissen auch nicht so richtig, was wir Ihnen hier anbieten können. Wir können Ihnen eigentlich nicht viel anbieten, aber wie wäre es denn, wenn Sie zum Beispiel sich in der Tafel engagieren oder die Grünanlagen pflegen im Rahmen eines Freiwilligendienstes zum
Beispiel? Okay, das ist das, was du meinst, dass es kleinteilig ist, dass sie da relativ hilflos reagieren. Ne? Aber wenn sie dann das Ehrenamt ausüben, wie das, was du jetzt genannt hast, wovon leben sie dann? Von Bürgergeld oder wie es jetzt heißt?
Genau, sie hätten Bürgergeld und im Freiwilligendienst ist es ja so, dass der jetzt, also nicht jetzt, sondern schon vor ein paar Jahren für Menschen über 27 Jahre geöffnet wurde. Und wenn man im Freiwilligendienst ist, über 27, dann bekommt man ein Taschengeld, ein anrechnungsfreies Taschengeld, was man bekommt, ohne dass das Jobcenter das anrechnet auf das Bürgergeld. Das ist sowas wie ein kleiner Zusatzverdienst.
Aha.
Und das ist natürlich gerade für Arbeitslose attraktiv.
Mhm.
Und deswegen finden wir dann in diesen Regionen sozusagen so Übergänge, dass die Leute dann eben die Grünanlagen als Ehrenamtliche pflegen mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Aber das verträgt sich, finde ich, nicht so super mit den gängigen Vorstellungen von Ehrenamt. Ja,
nee.
Wo man so denkt, das ist so das, was die Leute aus Muße machen, in der Freiwilligen Feuerwehr sich zu engagieren. Ne?
Oder einfach aus Altruismus,
aus
weil
Altruismus.
Sie gerne helfen wollen.
Genau, ganz genau.
Okay. Du sprichst in dem Zusammenhang auch von der Krise der sozialen Reproduktion in ländlichen Räumen für untere ArbeiterInnen-Milieus. Was ist denn die soziale Reproduktion und wie meinst du das genau?
Ja, soziale Reproduktion ist ein Begriff, der aus der feministischen Ökonomie vor allem kommt. Und runtergebrochen könnte man sagen, soziale Reproduktion meint immer alles in Gesellschaft, was dazu beiträgt oder nicht dazu beiträgt, dass Menschen ihre Arbeitskraft, aber auch ihre Lebenskraft tagtäglich wiederherstellen können. Also soziale Reproduktion fragt nicht danach, was machen Menschen am Arbeitsplatz, wenn sie tätig sind, ja, wie man das in vielen Theorien, jetzt zum Beispiel auch in der marxistischen Theorie ganz viel hat, was passiert im Betrieb, ja, sondern soziale Reproduktion fragt danach, was ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass Menschen frühmorgens am Werktor ausgeruht stehen, ne? sie müssen ernährt werden, es muss sich jemand um sie kümmern, ja, es muss ihnen jemand abends die Pantoffeln hinstellen und so weiter. Das alles ist soziale Reproduktion.
Also wer stellt die Arbeitskraft her?
Genau, perfekt, ganz genau. Wer stellt eigentlich die ArbeiterInnen her? Ganz genau. Es wird häufig auch mit dem Care-Begriff oder mit dem Sorgebegriff in Verbindung gebracht. Also diese ganzen überwiegend unbezahlten informellen Arbeitstätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden und die dazu dienen, eben Menschen sozusagen arbeitsfähig, aber auch lebensfähig zu halten. Und wir haben ja seit einigen Jahren gerade in der feministischen Care-Debatte diese Diagnose einer Care-Krise, einer Sorgekrise oder einer Krise der sozialen Reproduktion. Und das sieht man in unseren Landkreisen auch sehr deutlich, wo ich eben interessant finde zu zeigen, die Care-Krise ist nicht überall gleich, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt eben auch auf den Raum an, also die hat auch eine Raumspezifik. Und in den ländlichen Räumen sehen wir zum Beispiel, dass so ganz wichtige Kernbereiche der sozialen Reproduktion, das Wohnen, die Bildung, die Gesundheit, auch die Infrastruktur, die Mobilität, dass die alle sehr, sehr prekär sind, gerade für Menschen aus unteren sozialen Milieus. Und das sind eben genau die Menschen, die wir vor allem im Fokus hatten in unserem Projekt. Das sind häufig geringqualifizierte Menschen, die früher mal als Hilfskräfte in der Landwirtschaft gearbeitet haben, in der Industrie, zum Beispiel in den ehemaligen Produktionsgenossenschaften der DDR, und die dann arbeitslos geworden sind und nun sehr, sehr lange schon arbeitslos sind und sich eben prekär durchwursteln, könnte man sagen. Was wir eben sehen in diesen Regionen ist zum Beispiel, dass die Gesundheitsversorgung sehr defizitär ist. Also der Weg zum Hausarzt ist weit, die Wartelisten sind lang, gerade wenn es um spezielle Ärzte geht, wie Augenärzte. Das ist desaströs, ja, da warten die Leute anderthalb Jahre auf einen Termin.
Wir haben die sind alle in Hamburg, die Augenärzte.
Richtig, ganz genau. Wir haben auch im Bildungssektor ist es wirklich heftig. Also wir haben ganz starken Lehrermangel in den ländlichen Schulen. Und nicht nur marode Schulgebäude, sondern wirklich ganz starken Fachkräftemangel, der so weit führt, zum Beispiel in einem der Landkreise, wo wir unterwegs waren, fällt regelmäßig am Freitag die Schule aus, weil nicht genug Personal da ist. Ja. Dann haben die SchülerInnen und die Azubis ganz lange Pendlerstrecken. Wir haben eine sehr, sehr hohe SchulabbrecherInnenquote. In vor allem einem Landkreis ist es besonders krass, wo dann uns die Expertinnen im Interview sagen, naja, wenn die Azubis einerseits jeden Tag mehrere Stunden mit dem Bus dahin pendeln müssen und dann auch noch für viel Geld irgendwie da eine kleine Wohnung sich leisten müssen, dann überlegen sich viele eben, ja, bringt mir das überhaupt irgendwas, brechen dann auch ab. Eben bei Schülerinnen haben wir auch eine hohe Abbruchquote. Das heißt, auch der Bildungsbereich ist ziemlich prekär. Wohnen ist tatsächlich eine große Frage. Also gerade durch den Zuzug in einigen Regionen, die touristifiziert werden, wo man eben so ein, was wir vorhin hatten mit den Dachas, ne, und so weiter.
Also Ferienwohnungen.
Genau, die städtische Mittelschicht, die sich dann zum Beispiel da schicke Ferienwohnungen hinbaut in den touristisch attraktiven Landkreisen, wo wir eben auch waren. Da gibt es wirklich große Auseinandersetzungen und Konflikte um die Wohnungsfrage. Also wir haben einen Landkreis, der ist besonders stark touristifiziert. Und da sieht man dann wirklich am Küstenstreifen, so viel kann ich sagen, am Küstenstreifen gibt es überall die Hotels, die Gastronomie, die Ferienwohnungen der besser Betuchten, die aus den Städten kommen. Und im Hinterland lebt das Dienstleistungsproletariat, um es mit André Gorz zu sagen. Genau diese Zweiklassengesellschaften. Und wenn ich Zweiklassengesellschaften sage, beziehe ich mich auf einen O-Ton von einer Kommunalpolitikerin, die das genauso genannt hat. Ja. Das haben wir jetzt nicht uns ausgedacht, sondern das sagen die Leute zum Teil auch vor Ort. Ja. Es ist eine Zweiklassengesellschaft.
Und Krise der sozialen Reproduktion, weil nämlich um eine Arbeitskraft herausbilden zu können, brauche ich ja eine Bildung, brauche ich eine Gesundheitsversorgung, brauche ich Mobilität. Ne? Okay, genau. Das läutet mir total ein. Ja. Ich habe auch aus dem Dorf, wo ich herkomme, ist es auch total interessant, dass wirklich, das gab es früher so nicht, dass alle möglichen Leute jetzt plötzlich irgendein Zimmer frei räumen und das vermieten für den Tourismus. Ne? Es ist total verbreitet tatsächlich. Ihr habt in euren Interviews auch in einem ostdeutschen Landkreis, da verrate ich jetzt nichts, weil habe ich dem Text entnommen, mit dem Geschäftsführer einer Tafel gesprochen. Also Tafel gibt's dort auch. Und er hat im Interview mit euch nochmal das Spannungsverhältnis betont, aus einerseits kommunaler Armutsverwaltung, das kann man tatsächlich wirklich mittlerweile jetzt auch nachvollziehbar sagen, Armutsverwaltung und ökonomisierter Steuerung. Kannst du kurz erklären, was das genau ist mit dieser ökonomisierten Steuerung und mit welchen Hürden ist er denn dadurch konfrontiert?
Ja, ich habe das Zitat auch nochmal mitgebracht, weil ich das so aussagekräftig finde. Worauf sich das bezieht, ist zu sagen, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen des Sozialsektors, was man häufig auch als dritten Sektor bezeichnet, aber das finden wir wirklich heute in allen Bereichen der Gesellschaft, das kennen wahrscheinlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, diese sehr arbeitsintensive Antragspraxis, Projektförderanträge zu stellen auf verschiedene förderpolitische Unterstützung und so weiter, gerade im ländlichen Raum. Es gibt eine unfassbare Menge an Förderprogrammen. Das ist entweder deutschlandweite oder EU-Förderprogramme wie das LEADER-Programm und so weiter, BULE-Programm. Also es gibt lauter politische Programme, die ländliche Räume unterstützen sollen. Und die sind aber so aufgebaut, wie man das unter anderem auch aus der Wissenschaft kennt. Also man muss einen Projektantrag schreiben, damit man Fördermittel für eine meist zeitlich sehr begrenzte Laufzeit bekommt für ein bestimmtes Projekt. Ne, zum Beispiel in der Jugendhilfe, wenn man jetzt in einem Jugendtreff zum Beispiel im Dorf für 2 Jahre was machen möchte, dann stellt man zum Beispiel einen Projektantrag. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für die Tafeln. Und dieser Geschäftsführer hat uns eben im Interview gesagt, ich zitiere mal, wir müssen uns zum Beispiel auch wieder bürokratisch zertifizieren lassen, weil das Jobcenter gibt keine MAE-Kräfte mehr frei, wenn man nicht ein Qualitätsmanagement hat. Dann soll man sich immer Jahr für Jahr neue Ziele setzen. Und ich sage mir, ja, was denn für Ziele? Es geht hier ums Überleben. Es geht darum, dass die Arbeit weitergeht. Ja, kann ich jetzt sagen, mein Ziel für das nächste Jahr ist, was weiß ich, 10 Kisten mehr Lebensmittel? Also was er damit sagen will, ist, ne, er will die Tafel weiterlaufen lassen. Die ist notwendig, weil es eben im Landkreis sehr viele armutsbetroffene Menschen gibt, die die Tafel dringend brauchen, weil das Bürgergeld eben nicht ausreicht. Steigende Lebenshaltungskosten, Energiepreise und so weiter, wir kennen das alles. Und damit die Tafel aber weiterlaufen kann, braucht es Arbeitskräfte. Und das kann nicht nur sozusagen die gut beduchte Tante sein, die das aus Muße freiwillig tut, sondern das sind MAE-Kräfte, das sind sogenannte 1-Euro-JobberInnen, die das dann in der Tafel machen. Damit man die aber vom Jobcenter bekommt in so einem Tafelverein, muss man sich eben zertifizieren lassen. Das heißt, er muss sozusagen immer ein Qualitätsmanagement nachweisen. Und das ist so ein bisschen verrückt, ne? Weil er muss sozusagen nachweisen, wie er das Humankapital dieser 1-Euro-JobberInnen sozusagen verbessert durch ihren Einsatz bei der Tafel. Und das passt aber mit seiner Logik nicht so richtig zusammen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Ne? Worum geht es da? Es geht um Armutsfürsorge.
Ich weiß nicht, ob die große Politik bei Bürokratieabbau auch sowas mal vielleicht in den Blick nehmen würde. Ich vermute mal nicht. Du hast ja auch, und das so langsam verstehe ich das auch immer besser, gesagt, dass die verschiedenen Strategien, die diese Kommunen unternehmen, um die Armut zu bekämpfen, paradoxerweise dazu führen, dass die Armut sich verfestigt und die Armutsgefährdung sogar steigt. Warum?
Das ist eine sehr zugespitzte These von uns, auf jeden Fall.
Die gefällt mir.
Genau, also dass wir.
Aber die ist zumindest interessant, meine ich, nicht, dass sie mir gefällt. Genau.
Wir hatten den Eindruck, es ist nicht nur so, dass die Arbeitsmarktpolitik auf der einen Seite relativ hilflos der Tatsache eben gegenübersteht, dass wir so viele Menschen in den Landkreisen haben, die schwer vermittelbar sind. Jetzt entweder aus individuellen, subjektiven Gründen oder weil der Arbeitsmarkt dann nicht viel hergibt, meistens beides, ja. Sondern durch die aktivierende Arbeitsmarktpolitik und ihre Logiken sind sozusagen auch den MitarbeiterInnen in den Jobcentern bestimmte Handlungsbeschränkungen auferlegt. Also um das ein bisschen plastisch zu machen. Aktivierende Arbeitsmarktpolitik setzt ja immer darauf zu sagen, wir wollen die Employability, die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen stärken. Wir wollen, das ist ganz klassisch neoliberale Denke, wir wollen, dass jeder und jede sozusagen ihr eigenes Humanpotenzial entwickelt und entdeckt, ja, dass sich Menschen permanent selbstoptimierend weiterqualifizieren für den Arbeitsmarkt. Und dem liegt ein Menschenbild zugrunde, was aber mit den realen Menschen in diesen Landkreisen überhaupt nicht zusammengeht. Ja, das sind Menschen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, weil sie Osteoporose haben oder depressiv sind schon seit vielen, vielen Jahren, das sind keine Humankapitalunternehmer, das sind keine ArbeitskraftunternehmerInnen, die sozusagen sich selbst optimieren Tag für Tag so.
Darf ich nur mal ganz kurz, du hast es vorhin schon so erwähnt, dieses Problem mit der Osteoporose. Habt ihr mal rausgefunden, was da die Ursache ist?
Ich glaube viel Arbeit und im Freien tatsächlich. Okay. Also klassisch auch Saisonarbeit, Landwirtschaft zum Beispiel.
Und habt ihr da eine Geschlechtsspezifik drin festgestellt?
Okay. Nee, das könnte ich nicht sagen. Also es ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ne? Den Bandscheibenvorfall hatte ich auch schon gesagt, Depression ist ein großes Thema.
Okay.
Da müsste man sich nochmal angucken, was so die Epidemiologie dazu sagt. Aber es sind natürlich auch Volkskrankheiten. Ne? Aber gerade Menschen, die jetzt in der Landwirtschaft arbeiten, kennen das Problem, glaube ich,
okay,
ganz gut.
Okay, gut. Ihr habt auch geschrieben, das fand ich auch nochmal interessant, ihr habt die Leute auch befragt zu ihren eigenen Deutungen, also die lokalen Entscheidungsträger vor Ort. Wie erklären die sich dieses Phänomen der Armut?
Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, ich habe deine Frage von vorhin noch nicht ganz beantwortet, nämlich die Frage, warum die Arbeitsmarktpolitik sozusagen die AWO noch verfestigt.
Ja, sorry.
Also
wenn, ja, führ's gerne noch zu Ende.
Mhm. So ein bisschen, weil die Leute scheitern sozusagen an diesen Zielprofilen der Arbeitsmarktpolitik. Ne? Also die passen nicht so wirklich mit dem zusammen, was man vor Ort findet. Und deswegen sind auch diese Qualifizierungsmaßnahmen oder zum Beispiel jetzt die 1-Euro-Jobs und so weiter, das hilft den Betroffenen in diesen Landkreisen, mit denen wir gesprochen haben, zumindest eben nicht. Was die brauchen, ist eine langfristige, auch sozialpsychiatrische zum Teil oder eine sozialarbeiterische Unterstützung. Also von Menschen, die ganz auch behutsam sozusagen an Arbeit wieder rangeführt werden müssen. Und dafür fehlen schlicht die Mittel. Also wir haben ganz großen Mangel an SozialarbeiterInnen im ländlichen Raum zum Beispiel. Und das sind aber genau die, die diese Leute auffangen, die Armutsbetroffenen. Also so viel dazu, ne? Also man merkt so ein bisschen, die Arbeitsmarktpolitik passt nicht so gut in den Landkreisen zu dem, was sie eigentlich da tun soll. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht nur sozusagen Fehler der Arbeitsmarktpolitik, sondern hat mit dem ganzen, mit den strukturellen Problemen vor Ort zu tun. Aber sie macht es eben auch nicht besser. So, mhm, ne? Und zum Teil finden wir zum Beispiel...
Entschuldigung, aber es klingt für mich auch ein bisschen so, als käme es auf die nicht mehr an.
Den Eindruck hatten wir auch ein bisschen.
Okay.
Und vor allem merkt man halt auch, also dass eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, und das beobachten wir jetzt gerade auch in diesen Debatten um die auch die Verschärfung der Sanktionspraxis, das, was wir auch gerade beim Bürgergeld und so weiter sehen. Und das passt jetzt gut zu der Frage, die du jetzt gestellt hast. Wir haben einen ganz stark armutsverachtenden Diskurs in Deutschland. Der hat auch Konjunkturzyklen, der kommt immer wieder. Der kommt auch sehr, sehr gerne im Rhythmus von sozialpolitischen Reformversuchen. Das sehen wir jetzt gerade aktuell wieder. Also arme Menschen werden in der Regel dafür sozusagen individuell zur Rechenschaft gezogen, dass sie arm sind. Armut wird viel, viel seltener als ein gesellschaftliches, strukturelles Problem verstanden, sondern als ein subjektives Versagen von Menschen. Und ich finde, das zeigt sich eben auch genau an der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, wo wir dann zum Beispiel auch das Phänomen haben, dass Menschen, die dann sich zum Beispiel dem entziehen, weil sie zum Beispiel, ich denke jetzt gerade auch an ein Interview mit zwei jungen Frauen, das wir geführt haben, die beide unter einer Angststörung leiden, und die dann sozusagen ganz harte mehrjährige Konflikte mit dem Jobcenter austragen, weil sie Angst davor haben, vermittelt zu werden. Das Jobcenter wiederum interpretiert das als Totalverweigerung und bestraft die jungen Frauen dafür durch Sanktionspraxis, durch Geldkürzung und so weiter. Und so verschärft sich aber ein Teufelskreis.
Mhm.
Das macht die jungen Frauen noch kränker, noch psychisch vulnerabler.
Und dass sie Angst haben, vermittelt zu werden, hängt damit zusammen, dass sie eine Angststörung haben? Oder?
Es ist quasi eigentlich eine dialektische Beziehung. Also eine der jungen Frauen zum Beispiel hat eine Angststörung entwickelt, nachdem sie in eine Großküche vermittelt wurde, wo sie das Gefühl hatte, sie schafft die Arbeit nicht.
Mhm.
Und es war sozusagen eine Art von Burnout-Erkrankung, die sie dann hatte, und ist deswegen dann sozusagen rausgefallen, weil sie einfach überfordert war von der Arbeit, hat eine Angststörung entwickelt dadurch, und das Jobcenter reagiert aber mit Druck. Weil es ist eine junge Frau, die ist leistungsfähig, zumindest körperlich, ja. Und sie reagiert dann wiederum mit Rückzug und mit einer Verschärfung ihrer psychischen Problematik. Und da sehen wir eben sozusagen dieses Wechselspiel aus gesundheitlichen Problemen, aktivierender Arbeitsmarktpolitik in einer peripherisierten ländlichen Region, wo alles nicht so richtig zusammenpasst. Und eigentlich diese Art von aktivierender Arbeitsmarktpolitik die Situation für die Leute verschlechtert, anstatt ihnen zu helfen.
Mhm. In dem Zusammenhang ist auch das Wort Schamangst gefallen, ne? Also, und dass es auch ein Tabuthema ist im ländlichen Raum, Armut, kann man sich auch vorstellen, kennen sich ja irgendwie tendenziell eher die Leute untereinander, ne?
Genau, also weil deine Frage, wie die Expertinnen, die wir befragt haben, Armut sehen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das tatsächlich auch ein Befund ist, mit dem wir nicht gerechnet hatten oder nicht so gerechnet hatten. Also wir haben ja mit Leuten zum Beispiel, mit Leitungen der Jugendämter, der Sozialämter, der Jobcenter, aus der Kommunalverwaltung, Politik und so weiter gesprochen. Und was wir gefunden haben, ist, dass das Sprechen über Armut sich in allen vier Landkreisen unterscheidet. Das ist spannend, weil man dann auch sieht, dass Armutsbilder auch ganz viel mit lokalen politischen Kulturen zu tun haben. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass sich individualisierende, kulturalisierende Diskurse über Armut ziemlich durchziehen, mit einer Ausnahme eines Landkreises, wo das nicht so stark ist. Das heißt, Menschen werden in der Regel, obwohl die Leute vor Ort sehr gut Bescheid wissen darüber, dass die strukturellen Ausgangsbedingungen im Landkreis nicht besonders förderlich sind oder dass das Armutsrisiko viel, viel höher ist als in anderen Räumen, dass die Leute trotzdem individuell zur Rechenschaft dafür gezogen werden. Und das fanden wir sehr interessant in den Interviews, dass ganz häufig die Interviews damit losgehen, dass die Leute sagen, ja, wir haben ja auch ganz wenig Betriebe, Unternehmen, wir haben einen großen Niedriglohnsektor und so weiter. Und dann kommt aber ein Punkt im Interview, wo sie sagen, naja, aber die Leute sind doch einfach faul oder die wollen sich nicht anstrengen. Oder was wir ganz viel gefunden haben, ist so ein ganz seltsamer Mythos von ländlicher Eingerichtetheit in Armut. Also dass ganz viele Expertinnen sagen, naja, Armut im ländlichen Raum ist gar nicht so schlimm, weil die Leute kennen das nicht anders. Ja, die waren schon immer, gab es hier keine reichen Menschen und die haben sich einfach eingerichtet. Das ist dann auch häufig das Bild der älteren Leute im ländlichen Raum, die mit wenigen zurande kommen.
Und diese, die brauchen nicht viel.
Ganz genau. Genau das ist der Ote und die brauchen nicht viel. Das ist diese unterstellte Resilienz von Menschen im ländlichen Raum, die aber nicht stimmt, wenn man mit den Menschen spricht, die davon betroffen sind. Und genau das haben wir gefunden und zum Teil aber auch sehr, sehr verhärtete Diskurse. Also gerade im Osten. Also eine nicht vorhandene Empathie mit armutsbetroffenen Menschen, also wirklich die Unterstellung, die wollen einfach nicht, bis hin auch zur Vorstellung, dass Armut quasi genetisch vererbt wird, ja? Dass das etwas ist, was in einer bestimmten Kultur von bestimmten Menschen so angelegt sei, sich intergenerational dann einfach vererbt würde, also auch zum Teil ganz gruselige Vorstellungen von Armut. Und interessanterweise eben wirklich immer so ein Repertoire aus, irgendwie sind die Leute selber schuld, das ist irgendwie eine Kultur der Armut, das ist individuelles Versagen und so weiter, die wollen einfach nicht, die sind dekadent, was auch immer. Aber dass Armut ein strukturell verursachtes Problem ist und eine Gesellschaft und ein Sozialstaat dafür auch eine Verantwortung trägt, das kam so gut wie nicht vor. Mhm. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Mhm. Gleichzeitig ist es ein Tabuthema. Also war das spürbar, dass die da auch, die Leute, mit denen ihr geredet habt, da ungern drüber sprechen?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist, glaube ich, etwas, was man überhaupt in der Armforschung findet. Menschen sagen nicht gerne, sie sind arm. Zeigt auch die Ungleichheitsforschung immer in statistischen Umfragen ganz gut, dass selbst Armutsbetroffene sich zur Mitte zählen, weil das unangenehm ist zu sagen, ja, ich bin armutsbetroffen. Aber im ländlichen Raum, und das ist genau sozusagen die Gegenerzählung, also unsere Experten davon ausgehen, naja, die brauchen ja nicht viel im ländlichen Raum, es ist gar nicht so schlimm, arm zu sein, ja, würden wir dagegen halten und sagen, nee, also Armut im ländlichen Raum ist ganz besonders schlimm, weil die soziale Kontrolle viel höher ist. Alle kennen sich im ländlichen Raum. Ja. Mhm. Und man weiß, wer von Armut betroffen ist und wer nicht. Die Ausgrenzung ist häufig ganz stark. Das heißt, die Leute verheimlichen, dass sie von Armut betroffen sind, was man sozusagen auch durch den hohen Immobilienanteil im ländlichen Raum noch zum Teil besser kaschieren kann als in der Stadt. Also auch arme Menschen wohnen in Häusern, aber die sind halt total marode, ne? Und dann bleiben sie sozusagen zu Hause und gehen wenig raus, haben einen ganz kleinen sozialen Radius und so weiter. Aber genau diese, das haben wir dann Schamangst genannt, dass zum Beispiel auch der Gang zur Tafel für viele ganz, ganz schwer zu ertragen ist. Aber also es gibt keine Alternative als zur Tafel
zu gehen. Sie müssen das machen.
Genau.
Jetzt kommen wir nochmal auf eine Frage zu sprechen, die wir im Vorfeld schon mal besprochen haben, wo du gesagt hast, nee, dazu möchtest du eigentlich nicht unbedingt was sagen, beziehungsweise hast du dich skeptisch geäußert. Aber irgendwie muss ich die ganze Zeit dran denken, es schwingt so mit und ich vermute mal die ZuhörerInnen und Zuhörer wahrscheinlich auch. Du bist skeptisch, das teile ich auch, gegenüber diesem oft gemachten Zusammenhang von Armut auf dem Land und Erstarken der Rechten. Was ja auch teilweise paradox ist, dass teilweise in manchen Landkreisen der Ausländeranteil wirklich mickrig bis gar nicht ist und trotzdem die Zustimmung zur AfD hoch ist. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, worin genau gründet deine Skepsis?
Ich muss natürlich ganz klar sagen, und das zeigen ja auch die ganzen Studien, gerade in ländlichen Räumen, also ich komme gebürtig aus Thüringen, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, gerade in ländlichen Räumen haben wir hohe Zustimmungswerte, überproportional hohe Zustimmungswerte zur AfD, zum Beispiel zu rechtspopulistischen Positionen. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen ländlichen Räumen und der Neigung oder wie man das auch nennen möchte oder Sympathie für rechtspopulistische Positionen, das würde ich ganz klar sagen. Meine Skepsis liegt darin, dass zumindest teilweise in solchen Debatten, auch häufig so im Alltagsverstand, gerade sozusagen auch die unteren ArbeiterInnen-Milieus damit in Verbindung gebracht werden und gesagt werden, ja, das ist so eine typische AfD-Wählerklientel und das zeigen nicht nur Studien, dass das nicht so ist, sondern das hat auch unsere Forschung bestätigt. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die wählen gar nicht. Die wählen auch seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine ganz ähnliche Entwicklung übrigens in den USA, wo ich auch ein halbes Jahr zu ländlicher Armut geforscht habe und auch dort mit Expertinnen gesprochen haben, die haben genau das Gleiche bestätigt. Also wenn man jetzt in West Virginia zum Beispiel in der Appalachenregion mit sozusagen armutsbetroffenen ehemaligen BergarbeiterInnen spricht, die wählen nicht Trump. Die haben auch Trump nie gewählt, die haben überhaupt gar nicht gewählt, weil die sich eigentlich von Parteien nicht repräsentiert fühlen und daran auch nicht mehr partizipieren. Was ich aber trotzdem wichtig finde zu sagen, ist, dass wir jetzt mit Blick auf Rechtspopulismus, und da finde ich die Forschung zum Beispiel von meinem Kollegen Bernd Belliner und von Britt Engelke ganz toll, das sind zwei Geografen, kritische Geografen aus Frankfurt, die haben mal einen schönen Beitrag dazu geschrieben, wo sie sagen, es ist gar nicht so sehr der Stadt-Land-Kontrast, der hier wichtig ist, sondern wir müssen uns immer angucken, was für eine politische Kultur gibt es in einem bestimmten Raum. Das kann eine Stadt sein, das kann ein Dorf sein, ein Landkreis sein. Und die sprechen dann unter Bezug auf die kritische Theorie von Adorno von der provinziellen politischen Kultur. Und die gibt es häufiger in ländlichen Räumen. Und mit dieser provinziellen Kultur ist sowas wie ein Konformitätsdruck gemeint. Ja? Also dass Dorfgemeinschaften zum Beispiel sich stark nach außen abgrenzen, sich abgrenzen gegenüber Zugezogenen. Man kennt das wahrscheinlich, wenn man vom Dorf kommt. Ja, man kann dazuziehen und da seit 50, 60 Jahren leben, man bleibt ewig dazugezogen.
Ja, das kenne ich auch persönlich. Genau das habe ich auch erlebt, als ich von der Stadt aufs Dorf gezogen bin mit 14. Ja, die Städterin.
Die Städterin, ganz genau. Man wird es nicht los. Ja. Mhm. In Südthüringen würde man sagen, die Zugeziehenden. Und genau, also Bernd Belliner und Britt Engelke sagen dann eben, das ist eine gemeinschaftliche Binnenintegration, die da stattfindet. Oder das hat zumindest Heidmeier mal so genannt. Es gibt auch sowas wie eine Verharmlosung, eine Relativierung auch von Rechtsextremismus dann in der Dorfgemeinschaft. Und so ein bisschen diese Tendenz, die Dorfgemeinschaft nach außen protektionistisch abzuschirmen, ja, und innere Konflikte ein bisschen unter der Decke, ein bisschen ist gut, unter der Decke zu halten. In diesem Beitrag, den die beiden geschrieben haben, haben die zwei Dörfer miteinander verglichen. Und das war insofern sehr spannend, weil die eben zeigen können, dass Dorf nicht gleich Dorf ist. Es gibt Dörfer, die sehr erfolgreich dabei sind, zum Beispiel zugezogene Neonazis zu verdrängen und politisch zu bekämpfen, während andere Dörfer das überhaupt nicht hinkriegen. Insofern ist es nicht nur einfach eine Frage des ländlichen Raums, wobei man eben sagen kann, der hat bestimmte Merkmale, die ihn empfänglicher machen, würde ich sagen, für rechte Einstellungen. Wie gesagt, ne, sowas wie ja, etablierten Vorrechte zum Beispiel, auch eine starke soziale Homogenität auch von Dorfgemeinschaften. Also wenn man sozusagen wenig in seinem Leben die Erfahrung mit Differenz macht, dass Menschen von unterschiedlichen Orten herkommen, unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Lebensweisen haben, dann kann man damit auch ein bisschen schwerer sozusagen einen Umgang finden. Ja? Oder also Bernd Belliner und so weiter machen das dann eben mit unter Rekurs auf die Provinzialismus-Argumentation zum Beispiel von Adorno, der sagt, das ist auch ein mangelndes Reflexionsvermögen, was mit sowas einhergehen kann, so ein relativ starrer, gemeinschaftsorientierter, auch exklusiver Lebensstil in ländlichen Gebieten. Aber wie gesagt, das kommt eben wirklich auf das Dorf zum Beispiel an. Ja, also welche Menschen da leben, ob es da Menschen gibt, die sich engagieren oder nicht. Das ist also überhaupt kein Automatismus.
Okay, verstehe. Finde ich auch total nachvollziehbar. So ein bisschen deutlich geworden ist jetzt in unserem Gespräch ja schon, dass, ich spitze es jetzt auch mal zu, diese ungleichen räumlichen Entwicklungen Effekt einer kapitalistischen Vergesellschaftung sind, kapitalistischer Ökonomien sind. In dem Zusammenhang verweist du auch auf die marxistische Geografie. Kann man daraus schließen, solange Kapitalismus herrscht, lässt sich dem wenig entgegensetzen?
Also marxistische Geografie deswegen interessant, weil das eine theoretische Strömung in der kritischen Geografie ist, die gut theoretische sozusagen Erklärungsangebote zumindest dafür gibt, wie räumliche Ungleichheit zustande kommt. Und die würde eben sagen, oder ich beziehe mich jetzt hier unter anderem auf Leute wie Doreen Massey oder David Harvey, also Geografen, die räumliche Ungleichheiten untersucht haben und die sagen, in kapitalistischen Gesellschaften sind Unterschiede zwischen bestimmten Räumen und damit ist immer auch eine Asymmetrie gemeint, also die prosperierende Metropole gegen den abgehängten peripheren Raum zum Beispiel, kein Zufall, sondern ein notwendiger Effekt, der mit kapitalistischen Strukturen zusammengeht, weil der Kapitalismus solche räumlichen Ungleichheiten auch ausnutzt. Ja, also Doreen Massey ist eine Wirtschaftsgeografin aus Großbritannien, die schon verstorben ist und die in den 90er Jahren eine sehr spannende Studie in Cornwall gemacht hat, wo sie zeigt, dass sich bestimmte Betriebe ganz gezielt in ländlich-peripheren Räumen angesiedelt haben und dort überwiegend Frauen aus der unteren Arbeiterklasse eingestellt haben. Und das mit einem ganz bestimmten Kalkül, weil sie sozusagen Leute einstellen wollten, die wenig Erfahrung hatten mit betrieblicher Interessenorganisation, die, weil sie überwiegend dann auch als Hausfrauen gelebt haben, mit geringen Löhnen abgespeist werden konnten, so zumindest die Idee sozusagen der Unternehmen. Und da zeigt Doreen Massey eben ganz schön, wie auch räumliche, periphere Räume vom Kapital ausgenutzt werden, ganz gezielt, weil da das Reproduktionsniveau geringer ist. Die Leute haben weniger Lohnforderungen, sind zu höheren Zugeständnissen bereit, die Gewerkschaften sind nicht so stark zum Beispiel. Das ist etwas, was wir überall auf der Welt beobachten können. Das heißt, Es gibt den auf der einen Seite diesen Punkt, dass der Kapitalismus Unterschiede zwischen Räumen braucht, um zu funktionieren, ja, um Profite einzustreichen, macht es Sinn, sozusagen Räume auszunutzen, wo eben die Lohnniveaus niedriger sind als anderswo. Aber es ist auch so, zum Beispiel David Harvey macht das auch stark, dass der Neoliberalismus zum Beispiel auch eine Phase im Kapitalismus ist, die ganz stark mit Urbanisierung zusammengeht, also wo sich Global Cities, riesengroße Städte bilden. Ich denke jetzt an Städte mit 20 Millionen Einwohnern wie Mexiko-Stadt und Sao Paulo zum Beispiel oder auch Mumbai in Indien. Und das wiederum bedeutet eben auch, dass ganz viele Arbeitskräfte aus den ländlichen Regionen abgezogen werden. Und da sieht man sehr schön auch, dass Peripherisierung, also die Entwertung ländlicher Räume, ein Produkt von Zentralisierung ist. Und das bedeutet Machtkonzentration in den Global Cities. Das Finanzkapital zu Hause ist, wo das passiert, was David Harvey mit der Flucht des Kapitals in die zweite Natur bezeichnet. Das heißt, Kapitalüberschüsse reinvestiert werden in Städtebau zum Beispiel. Also dass dann in den Städten überall riesige Gebäude wie Pilze aus dem Boden schießen, weil das Kapital den Immobilienmarkt für sich entdeckt als einen Absatzmarkt. Mhm. Und dann wachsen die Städte und wachsen und wachsen. Wir haben auch in Deutschland nach wie vor den Trend einer weiteren Suburbanisierung, also Suburbia, die ganzen Vororte um die großen Metropolen breiten sich weiter aus. Das wächst und der ländliche Raum, zumindest bestimmte ländliche Räume, geraten halt ins Abseits. Mhm. Und das sind alles Prozesse, die auch mit dem Kapital verknüpft sind. Mhm.
Ich wollte ja noch in diese Richtung, also solange wir Kapitalismus haben, lässt sich daran wahrscheinlich nichts ändern. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber was mir natürlich jetzt sofort einfällt, ist das Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels. Jetzt müssen wir natürlich auch mal Marx und Engels hier erwähnen, ja. Das war sozusagen Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sie schreiben von dem Idiotismus des Landlebens. Ja, also der Idiotismus des Landlebens. Sinngemäß schreiben sie da, die Bourgeoisie habe im Laufe ihrer Entwicklung enorme Städte geschaffen. Das ist all das, was du jetzt hier gerade gesagt hast, haben sie schon Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Die Bourgeoisie habe die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Da schwingt eine ganz schöne Abwertung mit, ja. Das Land oder das Dorf hat aber bis heute den Ruf der Rückständigkeit. Ist der Ruf nicht tot zu kriegen, solange wir, und jetzt verbinde ich das mit dieser Frage, solange wir kapitalistische Produktionsweise haben, muss das tatsächlich so sein? Anders gefragt, deine persönliche Utopie, könnte dieser Stadt-Land-Gegensatz in einer postkapitalistischen Gesellschaft, also nach der Revolution, aufgelöst werden? Und wie kann man sich das dann vorstellen?
Also vielleicht genau zwei Antworten auf deine sehr spannende, komplexe Frage. Marx und Engels, glaube ich, würde ich an der Stelle ein bisschen verteidigen wollen, weil Idiotismus des Landlebens wird natürlich sehr gerne bemüht, um den beiden eine Verachtung des Ländlichen vorzuwerfen. Das geht auch relativ
einfach.
Hätte
ich jetzt auch gedacht.
Absolut. Ne? Weil, also es ist auch so, dass die beiden oder vor allem auch Marx dafür jede Menge Steilvorlagen liefern. Aber wenn man Marx kennt, dann weiß man, dass Marx wenig Bevölkerungsgruppen von seiner Polemik ausspart. Ja? Also
das
er hat
stimmt.
Wirklich über sehr viele Menschen sehr viele schlechte Sachen zu sagen.
Das stimmt.
Und ich hatte diese eine Stelle nochmal rausgesucht, weil die so schön ist oder sehr lustig, dass er die französischen Parzellenbauern zum Beispiel im 18. Primär als einfache Addition gleichnamiger Größen wie etwa ein Sack von Kartoffeln bezeichnen. Und aber die Stelle, die du meinst mit dem Idiotismus des Landlebens, also ich würde so insofern Marx und Engels hier nochmal verteidigen, weil ich finde, das Progressive ist, dass sie die beiden den Stadt-Land-Gegensatz nicht nur politisch problematisieren, weil sie sagen, wir müssen darauf hinarbeiten, den zu überwinden und aufzuheben. Ja? Und dann sie sagen eben auch, das ist ein soziales Verhältnis und kein Raumtypus. Ja, die würden jetzt nicht sagen, das sind zwei ganz verschiedene soziale Entitäten und die Menschen sind da eben so und die Menschen da sind so. Sondern sie sagen, das Problem ist im Grunde das Privateigentum. Und das Privateigentum zum Beispiel von Kleinbauern im ländlichen Raum führt dazu, dass sie alle isoliert voneinander in Konkurrenz zueinander arbeiten, sich nicht solidarisch miteinander verbünden. Deswegen hat Marx auch der Landbevölkerung wenig revolutionäres Potenzial zugetraut. Daher kommt auch seine Verachtung gegenüber der Landbevölkerung, weil er eben sagt, dadurch, dass die soziale Infrastruktur, die ja für ihn sozusagen für den Übergang einer Klasse an sich für sich so zentral ist, ne? Also eine widerständige ArbeiterInnenklasse wird nicht einfach sozusagen, die ploppt nicht einfach wie ein Pilz aus dem Boden, weil sie ausgebeutet wird, sondern es braucht eben Infrastruktur, es braucht Vereine, es braucht Initiativen, soziale Beziehungen, ja, Humankapital, würde man vielleicht heute sagen. Und das ist eben bei den vereinzelten kleinbäuerlichen Privateigentümern nicht der Fall. Gleichzeitig schreiben Marx und Engels aber auch, dass auch in der Stadt, da schreiben sie zum Beispiel, dass da der Arbeiter zum bornierten Stadttier wird, während die Bauern zum bornierten Landtier werden. Also es ist überhaupt nicht so, dass er sagt, die Landbevölkerung ist zu nichts zu gebrauchen. Wir brauchen das Industrieproletariat in den großen Städten, weil die sind konzentriert in der Fabrik und da kann was passieren. Das ist natürlich das, wovon sie so ein bisschen ausgehen. Aber sie sagen, das Problem ist nicht einfach die Landbevölkerung, das Problem ist das Privateigentum. Wenn das aufgehoben wird durch revolutionäre Kämpfe, dann ist der Weg geebnet dafür, diesen Gegensatz zwischen Stadt und Land aufzuheben, wie Sie sagen. Und das ist für Sie auch gleichzeitig der Gegensatz zwischen zum Beispiel geistiger, manueller Arbeit zum Beispiel. Also Sie wollen weg von diesem Stadt-Land-Kontrast. Und das finde ich sehr progressiv für diese Zeit. Und Sie haben sich ganz viel mit der Landfrage auseinandergesetzt, weil die Landwirtschaft zu Marx' Zeit natürlich ganz dominant war. Und gerade was jetzt sowas wie Ausbeutung von Bauern angeht, ist Marx natürlich eine sehr spannende Quelle vom Bauernlegen über die ursprüngliche Akkumulation und die Enclosures und so weiter. Also wer sich dafür interessiert, der wird da sehr fündig. Und ich finde eben, man könnte mit Marx und Engels dann auch sagen, in einer postkapitalistischen Gesellschaft, auch wenn ich mich mit Utopien immer ein bisschen schwer tue.
Ich auch, verstehe ich total gut. Geht mir auch so, ja.
Ne? Dann könnte man sich schon vorstellen zu sagen, also ich fände es jetzt unproblematisch, dass es unterschiedliche Räume geben wird, auch in einer postkapitalistischen Postwachstumsgesellschaft. Auch da wird es eher ländliche Räume geben und eher städtische Räume geben. Das kommt auch darauf an, wie Menschen miteinander produzieren zum Beispiel und sich reproduzieren. Problematisch ist es ja in kapitalistischen Gesellschaften, dass diese Unterschiede nicht einfach Unterschiede sind, sondern Asymmetrien, Macht- und Herrschaftsgefälle. Und dass es natürlich Ungleichheiten sind, die durch Ausbeutung zustande kommen. Und wenn wir jetzt mal so utopisch positiv da rangehen und sagen, das wäre jetzt in einer postkapitalistischen Gesellschaft nicht gegeben, dann hätten wir vielleicht ländliche Räume mit solidarischen Landwirtschaftsgenossenschaften, ja, wo die Menschen auch anders miteinander produzieren, weniger Siedlungsdichte zum Beispiel, aber auch solidarisch. Im Gemeineigentum, also wir hätten dann vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern wieder allmende Strukturen im ländlichen Raum und in der Stadt aber auch. Und da würde es aber eben ein bisschen anders aussehen. Da hätte man dann die Betriebe, die in Gemeineigentum sind, wo die Leute miteinander jenseits des Wachstumsimperativs produzieren. Ohne dass ich mir das jetzt ganz genau ausmalen kann, aber so ähnlich könnte ich es mir vorstellen. Das heißt, wir hätten trotzdem unterschiedliche Räume, aber die wären eben nicht dualistisch. Und auch nicht hierarchisch.
Verstehe. Wo würdest du sagen, gibt es auch innerhalb kapitalistischer Gesellschaften für die Kommunen Möglichkeiten, etwas zu machen, wo sie die Armut nicht verfestigen und nicht noch verschlimmern? Oder kann das Land es gar nicht alleine ohne Stadt oder ohne übergreifendere Veränderung?
Ich tendiere schon zu Letzterem zu sagen, also die Probleme, auf die wir gestoßen sind, das ist nichts, was man, glaube ich, innerhalb von Kommunalpolitik, von Steuerpolitik einfach verändern und grundlegend verbessern kann. Aber ich denke, trotzdem gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb sozusagen bestimmter Rahmenbedingungen. Ich habe erst heute gelesen ein Interview mit Manuela Schwesig, die ankündigt, dass es sozusagen jetzt eine Art von Entschuldungsprogramm für die Kommunen geben wird in den kommenden Jahren. Noch nicht jetzt leider, aber in den kommenden Jahren. Das ist auch gesetzlich möglich, wo man sagen kann, dass die steigenden Sozialausgaben in den Kommunen, die ein wesentlicher Faktor für die Verschuldung der Kommunen sind, weil gleichzeitig sozusagen die Steuern die Kommunen einwerben und am wichtigsten ist die Gewerbesteuer für Kommunen, dass die eben in einem Missverhältnis stehen zu den steigenden Sozialausgaben. Und dass eine Option eben ist sozusagen, dass die Bundesländer für die Kommunen diese Sozialausgaben übernehmen. Und das ist genau das, was Manuela Schwesig jetzt angekündigt hat. Das wäre natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Kommunen. Insofern finde ich das gut. Es gibt andere Überlegungen zu sagen, also die Kommunen bekommen höhere Anteile zum Beispiel aus der Umsatzsteuer, die der Bund ja auch einnimmt. Also eine Umverteilung, Entschuldungsprogramme für die Kommunen finde ich auch wichtig. Also um ein Beispiel zu geben, einer unserer Landkreise zum Beispiel hat mit dem Bundesland, in dem der Landkreis liegt, einen Entschuldungsvertrag seit vielen Jahren. Das ist ganz typisch für in die Schulden geratene Kommunen. Das heißt, das Bundesland übernimmt die Schulden, ja, und stellt einen Liquiditätskredit aus. Und der ist in der Regel an zwei Optionen geknüpft. Entweder, so wie bei uns in diesem Landkreis, der Landkreis stimmt zu fusionieren mit einem anderen, also zusammengelegt zu werden. Oder er nimmt sozusagen ein Sparprogramm in Kauf. Und das Sparprogramm bedeutet dann wirklich ganz knallharte Restriktionen in Bezug zum Beispiel auf die freiwilligen kommunalen Ausgaben. Also da ist dann einfach eine Haushaltssperre, und das ist bei uns in diesem Landkreis der Fall, da ist eine komplette Haushaltssperre bei den freiwilligen Ausgaben. Da gibt es kein Geld für Kultur, kein Geld für Sport, kein Geld für Freizeit, für Jugendhilfe, für Familienhilfe. Da kann man kein Frauenhaus mehr betreiben, da kann man keinen Jugendclub mehr betreiben, da kann man kein Freibad mehr betreiben. Das ist dann sozusagen der bittere, ja, das, was die Kommunen in Kauf nehmen müssen. Und sie zu entschulden, wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt und finde ich eine gute Idee.
Okay, das war das Gespräch mit Tine Hauptner, Professorin für qualitative Methoden an der Uni Bielefeld für Gesundheitswissenschaften. Und ich muss vielleicht kurz, um ein Missverständnis möglicherweise aufzuklären, noch sagen, dass Tine hier am Ende nicht dafür sich ausgesprochen hat, zu entschulden mit diesen harten Bedingungen, an die das dann geknüpft ist, wie sie ausformuliert hat, sondern dass sie für eine Entschuldung natürlich ist, die nicht an solche harten Bedingungen geknüpft werden sollte. Ich hoffe, das Gespräch hat euch informiert und ihr fandet es genauso spannend wie ich. Wichtige Texte, ausgewählte, Tine hat ja sehr viel Literatur genannt. Wir packen euch eine kleine Auswahl in die Shownotes und ich würde sagen, wir sind jetzt damit beim Ende. Andreas, wir wünschen an dieser Stelle Eva natürlich gute Besserung.
Auf jeden Fall gute Besserung auch von mir.
Und schnelle Genesung. Und wie immer weisen wir am Ende darauf hin, dass ihr uns natürlich immer schreiben könnt mit Anregungen, mit Themenideen, mit Kritik. Die Adresse ist armutszeugnis@rosalux.org. Nochmal, wir lesen alles, auch wenn wir nicht sofort zurückschreiben. Und damit sage ich auf Wiederhören.
Tschüss.
Thank you.